Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin froh und glücklich, dass ich diese kleine bescheidene Katechismusreihe machen darf für Sie. Wir sind mittlerweile bei der 11. Folge. Wir sind erst bei der 25. Frage im Katechismus. Sie sehen, es gibt viel zu sagen zu unserem heiligen Glauben. Ich rate Ihnen sehr, bestellen Sie fleißig das Büchlein Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens, Pater Martin Ramm. Sie können das finden, kann man gratis gegen Spende eben bestellen, auch eine größere Anzahl. Der Sinn des Projektes ist, dass es so weit wie möglich verbreitet wird. www.petrusverlag.de. Die ganz katholische Petrusbruderschaft, ganz in der Kirche verankert, da haben sie eine Riesenliste an Gratisschriften. Kann man hier vielleicht auch mal erwähnen, den großartigen Beichtspiegel, passt auch perfekt zum Verschenken. Geben Sie mal einem, wann war deine letzte Beichte? Ja, ich weiß nicht. Oftmals, das habe ich so oft erlebt. Kurze Einführung noch, dann geht es weiter mit dem Thema, dass das Beichten eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man ein bisschen Unterstützung hat. Herr Kaplan, wenn ich gewusst hätte, wie schön das Beichten ist, dann hätte ich schon viel früher gebeichtet. Können Sie, die Leute beichten oftmals auch nicht, weil sie nicht wissen, dass es so schön ist und dass es so leicht ist, dass wir auch einmal im Jahr beichten müssen, wie die Kirche sagt, mindestens. Und weil viele einfach Angst haben, sie wissen nicht, wie es geht, sie wissen nicht, was sie für Sünden haben. Praktische Beichthilfe für Erwachsene können Sie ja gratis bestellen. Ein Beichtbüchlein für Kinder, die letzten Dinge über das Sterben und was danach kommt. Gibt es wohl auch keinen, den das nicht interessiert. Über die Keuschheit, die heilige Berufung, Priestertum, Erklärung der Messe im überlieferten Ritus, ein wunderbares Lernbüchlein für Ministranten, wunderschönes Buch über das Heilige Land, ganz spannend. Pater Ramm ist ein Israel-Spezialist über das Heilige Rom. Und. Schauen Sie da mal drauf, www.petrusverlag.de. Wir beten ein Gegrüßet seist du Maria wie jedes Mal und rufen noch eine Geheilige an um ihren Schutz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. ihr heiligen Schutzengel und Schutzpatrone unserer Pfarreien und Diözesen, bittet für uns. All ihr Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns. Wir schließen die Frage 25 ab. Das ist zu wichtig, als dass man das wegschneiden sollte. Was tut Gott noch immer für die Welt? Gott erhält und regiert die Welt, haben wir gehört. Und diese Sorge Gottes für die Welt nennt man die göttliche Vorsehung. Die Bibel beschreibt das so wunderschön, dass sich die Vorsehung sogar auf die kleinsten, unwichtigsten Dinge eben ausbreitet. Sogar die Tiere sind auch in der Vorsehung Gottes, sogar die Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Das Glück der Sünder, heißt es hier, ist meistens nur vorübergehend. Das Volk sagt, Gott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wie schnell ging das Glück eines Kaisers Napoleon vorüber, der in seinen Kriegen Millionen Menschen ums Leben kommen ließ. Der Gottlose gleicht einer hochgewachsenen Zeder des Libanon, die nach einigen Tagen schon gefällt und daher nicht mehr zu sehen ist. Psalm 36. Matthäus 7 lesen wir: Das Gebäude seines Glückes ruht auf Sand, es kommen Wassergüsse und das Gebäude stürzt ein. Das Glück des Sünders gleicht einem Pilz, der in der Nacht emporwächst und bald zugrunde geht. Sehr wichtig, der folgende Gedanke auch, die vollkommene Vergeltung tritt erst nach dem Tod ein. Man liest auch in den Medien, ja, schon viele Gräueltaten in unserer Zeit, viele Verbrechen. Vor kurzem habe ich gelesen, dass da ein Mann im Nachbarschaftsstreit in den USA eben wegen Streit und angeblicher Lärmbelästigung eine Frau und ihre Tochter erschießt. Mögen sie in Frieden ruhen. So viel ist irgendwo von Vergeltung und Rache eben angetrieben. Aber der Christ ist hier tiefenentspannt. Er braucht sich auch nicht zu rächen. In der Bibel steht, dass Gott sagt, dass er selber sich um diese Dinge kümmern will. Deshalb sagt Christus, viele aber, welche die Ersten sind, werden die Letzten, und welche die Letzten sind, werden die Ersten sein. Matthäus 19. Das ist irgendwo auch einleuchtend und das fühlt man schon irgendwo intuitiv, würde ich denken, dass das nicht alles sein kann, dieses Leben. Also wenn wirklich das alles wäre, dann wäre das ja eigentlich ein Leben, das gar nicht so unbedingt lebenswert wäre. Die Mächtigen triumphieren und trampeln auf den Kleinen herum, wie eben der Heiland schon in der Bibel gesagt hat. Aber die völlige Gerechtigkeit kommt erst im anderen Leben. Und das ist unser Trost. Da freue ich mich schon ein bisschen darauf. Nicht, dass ich jetzt da die Sünder unbedingt bestraft sehen möchte. Das geht mich nichts an. Das muss der liebe Gott entscheiden. Aber dass wirkliche Gerechtigkeit eintreten wird. Gerade mit Ungerechtigkeit fällt es wirklich den Menschen sehr, sehr schwer, eben zurechtzukommen. Mancher Reiche und Vornehme wird im Jenseits tief unter jenem stehen, der jetzt als Bettler zu seiner Tür kommt. Man beachte eben die Parabel vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Gott bereitet den Seinigen ein anderes Leben, das viel besser und wonnevoller ist als das gegenwärtige. Wenn es nicht so wäre, so hätte er nicht zugelassen, dass so viele Ruchlose in lauter Freuden, so viele Gerechte dagegen in lauter Mühseligkeit dahinleben müssen. Er hätte dafür gesorgt, dass die Ruchlosen noch hier die ihnen gebührende Strafe, die Gerechten aber den ihnen gebührenden Lohn empfangen hätten. Wieder der heilige Johannes Chrysostomus bittet für uns. Das Gleichnis hier vom armen Lazarus und dem reichen Prasser ist natürlich schon sehr eindringlich. Dieses Gleichnis möchte ich noch einmal ein bisschen genauer betrachten. Lukas Evangelium 16, 19 bis 31. Eine der bekanntesten Erzählungen Jesu Christi über den Umgang mit Reichtum, Barmherzigkeit und das Schicksal nach dem Tod. Was hören wir hier? Was lesen wir hier? Ein namenloser reicher Mann, der Prasser, also der im massiven Überfluss lebt, kleidet sich in Purpur. Purpur ist etwas sündhaft Teures eigentlich. Ganz, ganz spannend, wie man diese Farbe hergestellt hat früher. Sehr aufwendig, durfte auch nicht einfach jeder tragen, war teilweise nur dem Kaiser reserviert. Und feine Kleider, dieser reiche Angeber feiert jeden Tag ein prächtiges Fest. Vor seinem Tor liegt der arme Lazarus, voll von Geschwüren. Er sehnt sich danach, wenigstens die Abfälle vom Tisch des Reichen zu essen, doch niemand hilft ihm, nur die Hunde kommen und lecken seine Geschwüre. Dann die große Veränderung im Tod, beide sterben. Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, ein Bild für die Seligkeit bei Gott. Der Reiche stirbt ebenfalls und kommt in die Unterwelt, in die Hölle, wo er fürchterliche Qualen leidet. Und dann ist hier so eindringlich eben der, so eindrücklich der Dialog eben geschildert zwischen dem Reichen und dem Abraham. Der Reiche blickt auf und sieht aus der Ferne den Lazarus glücklich bei Abraham. Er bittet Abraham um Erbarmen. Lazarus soll zumindest die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und seine Zunge kühlen. Abraham lehnt aber ab und erinnert ihn daran, dass er im Leben das Gute empfangen hat, Lazarus dagegen das Böse. Dann auch hier. Zudem besteht eine unüberwindbare Kluft zwischen ihnen. Was haben die im Himmel mit denen in der Hölle zu tun? Nicht wirklich etwas. Dann geht es noch ganz spannend weiter. Der Reiche bittet dann eben, Lazarus wenigstens zu seinen 5 Brüdern zu schicken, um sie zu warnen, dass sie nicht an denselben Ort der Qual kommen. Abraham erwidert, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche wendet ein, dass sie umkehren würden, wenn jemand von den Toten zu ihnen zurückkäme. Abraham schließt ab mit den Worten, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist auch ein ganz spannender Satz. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir schließen ab, sind ganz am Ende. Die Frage, die göttliche Vorsehung und hier eben das Thema dann die vollkommene Vergeltung, die wirkliche Gerechtigkeit tritt erst nach dem Tod ein. Wir haben uns das Gleichnis vom Lazarus und dem reichen Prasser aus der Bibel etwas genauer angeschaut. Wie kann man das deuten? Da gibt es mehrere zentrale Aussagen. Die Gerechtigkeit, eben die Sünde des Reichen, besteht nicht darin, dass er reich ist. Es ist keine Sünde, reich zu sein, sondern in seiner Sünde des Unterlassens. Er wollte dem Lazarus nicht einmal die Abfälle geben, die von seinen Tafeln, seinen Festmählern eben übrig geblieben sind. Er sah das Leid vor seiner eigenen Haustür und blieb völlig gleichgültig. Das ist ein wichtiger Punkt eben, die Sünden durch Unterlassung. Da werden manche sich auch ziemlich umschauen dann beim persönlichen Gericht. Im Jenseits schaut es ganz anders aus. Das Gleichnis zeigt eine radikale Umkehrung der Verhältnisse nach dem Tod. Der Erdenreichtum schützt natürlich nicht vor dem gerechten Gericht Gottes. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man, kann man nichts mitnehmen. Mancher Reiche denkt sich vielleicht an, er steht dann da mit den Millionen und sagt, Gott, hier hast du 5 Millionen, jetzt lass mich in den Himmel rein, aber so wird es nicht eben funktionieren. Lazarus ist übrigens die einzige Figur in den Gleichnissen Jesu, die wirklich einen Eigennamen trägt. Lazarus vom hebräischen El-Azar, Gott hat geholfen. Die Unumkehrbarkeit des Gerichts können wir lernen. Nach dem Tod ist die Entscheidung über das eigene Leben gefallen. Wie der Baum abgeschnitten wird, so bleibt er liegen. Die, die im Fegefeuer sind, kommen alle in den Himmel, der eine schneller, der andere langsamer. Aber an Himmel und Hölle wird sich bei keinem mehr etwas ändern. Die Kluft zwischen der Seligkeit und der Verdammnis ist unüberbrückbar. Als letzter Punkt hier auch noch die Heilige Schrift, die Offenbarung, das, was Gott uns gegeben hat, das muss reichen sozusagen. Der Glaube und die Umkehr brauchen keine spektakulären Wunder oder Erscheinungen aus dem Jenseits. Das Wort Gottes, Mose und die Propheten reicht völlig aus, dass die Brüder selbst auf einen Auferstandenen nicht hören würden, ist zugleich eine prophetische Anspielung natürlich auf die spätere Ablehnung Jesu dann von manchen, von einigen nach seiner Auferstehung. Das könnte man auch heutzutage den Menschen sagen, das hat man auch schon oft gehört, dass dann jemand sagt, ja, wieso hat der liebe Gott hier ein Wunder gemacht, wieso nicht bei mir? Ja, wenn ich ein Wunder sehen würde, dann würde ich an Gott glauben, da könnte man genauso sagen, schau, wenn dir das, was du in deinem Gewissen mit Gott erlebst, wo jeder Gott begegnet, wie wir gesagt haben, wenn dir eben die Wunder der Schöpfung, wenn dir eben die übernatürliche Offenbarung Gottes und die vielen Reichtümer, die wir in der Kirche haben, nicht genügen, dann würde dir das auch nichts bringen, dann würdest du dich auch nicht bekehren, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Warum, könnte man vielleicht sagen, ja, kann man ja doch immer für jeden Unsinn irgendeine Begründung eben finden. Da steht einer von den Toten auf und dann sagen sie, ja, der war nicht wirklich tot, der war nur scheintot. Oder dann sagt man vielleicht, ja, die Wissenschaft kann das noch nicht erklären. Vor 500 Jahren konnte man auch nicht die Elektrizität oder andere Dinge eben ahnen oder wissen oder erklären. In 100 Jahren oder in 50 Jahren kann man bestimmt sagen, was das war. Wir verstehen es halt noch nicht. Da kann man das schönste Wunder Gottes dann eben wegrationalisieren. Wir schließen dieses Thema ab noch einmal mit dem heiligen Johannes Chrysostomus, Kirchenvater, Patron der Prediger. Ich finde ihn schon wirklich ganz herausragend und bete öfters zu ihm, wenn Sie mal in Rom sind, dann besuchen Sie sicher auch den Petersdom. Und ja, im Petersdom gibt es ja so viele Heilige, dass man dann fast schon die Übersicht verliert. Und dann gehen Sie hier eben in die Cappella del Coro im Petersdom oder fragen Sie jemanden und dort haben Sie dann in einem schönen Steinsarkophag Corpus Sancti Ioannis Chrysostomi, eben das Grab des heiligen Ioannis Chrysostomus. Predigen macht mich gesund, hat er gesagt. Er hat selber sehr viel gelitten. Ein geplagter, bis aufs Blut verfolgter Mann. Seine letzten Worte waren der Überlieferung nach: Verherrlicht sei Gott für alles. Amen. Was sagt er hier? Goldmund heißt das ja, Chrysostomus. Chrysostomus eben zu dieser Lehrerzählung Christi von der Bibel. Der Reiche, Zitat, wurde nicht bestraft, weil er reich war, sondern weil er herzlos war. Er litt nicht unter der Armut des Lazarus, sondern an seiner eigenen Unbarmherzigkeit. Die Abfälle seines Tisches hätten genügt, aber er gab nicht einmal das. Der heilige Augustinus sagt dazu, Lazarus wurde getragen, aber worin bestand sein Verdienst in seiner Demut? Der Reiche wurde gequält, aber was war seine Schuld? Sein Stolz. Oder die heilige Elisabeth von Thüringen, die gesagt hat, wie können wir erwarten, dass Gott uns barmherzig ist, wenn wir an den Armen vor unserer Tür vorübergehen, wie der reiche Mann an Lazarus. Ja, da gibt es die geistigen, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen, nicht, dass ich da mir wünschen würde, dass es Armut gibt, aber oh, ich bin hier im Dorf zurzeit in Bayern, da sieht man keinen Armen auf der Straße. Was wir immer tun können, es ist noch mehr wert als Brot geben eigentlich, ist eben beten für die Lebenden und Verstorbenen. Das können wir jederzeit. Das ist immer ein gewaltiges, geistiges Almosen. Der Sünder wird schon auf Erden belohnt für das wenige Gute, das er getan. Ebenso wird der Gerechte meistens schon auf Erden bestraft für das Böse, das er getan hat. Ist auch ein tiefer Gedanke. Was ist dann größer, eine Belohnung hier auf der Erde, wo wir hier mit einem winzigen Glas unterwegs sind und gar nicht viel eben fassen können, oder dann in der Ewigkeit, im Himmel, wo es grenzenlos ist? Es ist eigentlich auch eine Gnade, wenn wir für unsere Sünden hier schon auf Erden bestraft werden. Der heilige Augustinus hat das so deutlich gesagt, eben lieber hier bestraft werden als in der Ewigkeit. Das Abbüßen dann der persönlichen Schuld im Fegfeuer, das ist 100-mal langwieriger und schmerzhafter. Ich schließe ab noch einmal mit einem Zitat vom Heiland. Daher sagt Christus, wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost, ihr habt euren Lohn schon auf Erden erhalten. Lukas 6. Möge Gott geben, dass eben viele, die wirklich reich sind, sich das zu Herzen nehmen. Wie viel Gutes könnten sie mit ihrem Geld machen? Wir schließen hier dieses längere Kapitel ab über die göttliche Vorsehung und kommen im Katechismus zur Frage 26, für wen sorgt Gott mit besonderer Liebe? Die Antwort ist, mit besonderer Liebe sorgt Gott für die Menschen. Warum liebt Gott den Menschen besonders? Oder Mensch doch auch schon, wenn wir uns die Weltgeschichte anschauen, so viel Unheil gestiftet hat. Der Mensch nimmt eben im katholischen Glaubensverständnis eine ganz einzigartige Stelle in der gesamten Schöpfung ein. Der Mensch ist eben nach Gottes Bild und Gleichnis erschaffen. Das lesen wir hier im Alten Testament, Genesis 1. Der Mensch ist mit Verstand und freiem Willen ausgestattet. Die Gottähnlichkeit ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Der Mensch ist sozusagen das einzig sichtbare Geschöpf, das fähig ist, seinen Schöpfer zu erkennen und frei zu lieben. Der Mensch ist Ziel und Krone der sichtbaren Schöpfung. Gott hat die Dinge für den Menschen erschaffen, sagt der Katechismus. Der Mensch aber ist erschaffen worden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und ihm die ganze Schöpfung darzubringen. Wir sind berufen zur Kindschaft Gottes, als Gottes Adoptivkinder sozusagen. Durch das Sakrament der Taufe sind wir nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern eben echte Töchter und Söhne Gottes, Galater 4. Diese familiäre, intime Beziehung unterscheidet den Menschen von allen anderen Teilen des Universums. Die Menschwerdung Gottes, die Inkarnation, muss hier sicher auch genannt werden. Das verblüffendste Zeichen der besonderen Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Gott selbst Mensch werden wollte. Gott nahm in Jesus Christus nicht die Natur zum Beispiel eines Engels an, sondern die sterbliche menschliche Natur. Gott hat das menschliche Dasein von innen heraus geheiligt mit all seinen Freuden, Leiden, Grenzen und sogar dem Tod. Wir machen eine kurze Musikpause an dieser Stelle, bitte. Wir fahren fort hier. Wir sprechen über die Frage, für wen sorgt Gott mit besonderer Liebe? Mit besonderer Liebe sorgt Gott für die Menschen. Und ein fünfter Punkt, der das hier noch erklärt, ist auch sehr schön. Eben erlöst sind wir Menschen schließlich sogar um den Preis des Kreuzes. Als der Mensch sich durch die Sünde von Gott abwandte, gab Gott ihn nicht auf. Die katholische Kirche lehrt, dass Gott den Menschen so unendlich liebt, dass er bereit war, das denkbar größte Opfer zu bringen. Der Sohn Gottes stirbt unter unvorstellbaren Qualen am Kreuz für unsere Sünden. Das finden wir auch hier in der Bibel schön, eben erläutert die Liebe Gottes. Lukas 15, Gott sucht den Menschen, wie eine Mutter, wir würden sagen, ihren verlorenen Franken oder Rappen oder Euro oder ein Hirte sein verlorenes Schaf. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ein Punkt scheint mir auch noch von Bedeutung zu sein. Das habe ich mal bei irgendeinem Mystiker gelesen, wo dann der Heiland gesagt hätte, ich finde das sehr einleuchtend. Weißt du, was mich an dir am meisten anzieht? Deine große, große Schwäche. Also es ist wirklich so, ich habe mal, als ich mich bekehrt hatte, bevor ich dann in das Priesterseminar gegangen bin, mit einem guten Priester gesprochen, recht bekannter Mann, ich sage jetzt mal keinen Namen. Und der hat dann auch gesagt, er hätte damals in einem Moment so wirklich wie schon eine übernatürliche Berührung gehabt und Gott hat ihm das mal wirklich gezeigt, wie groß seine Armseligkeit wirklich ist. Wir blähen uns ja gerne auf und glauben, wir sind ach so gut, aber ohne die Gnade Gottes können wir nicht mal einen Atemzug machen. Und er hat gesagt, er war da schon ziemlich konsterniert und erschüttert, als er wirklich seine Armseligkeit gesehen hat. Das zieht uns Menschen auch an. Eben wenn wir ein hilfloses Baby sehen oder ein Kind, das gerade versucht laufen zu lernen, immer wieder umfliegt. Oder wenn wir uns vielleicht vorstellen, eine Familie hat 5 Kinder. Natürlich liebt die Mutter jetzt, die gute Mutter, nicht den einen mehr, den anderen weniger. Aber wenn 4 gern gesund sind, vor Kraft strotzen und eines dieser Kinder ist schwach, kränklich oder behindert, und braucht besondere Fürsorge, so wird wohl die Mutter mit besonderer Fürsorglichkeit, Liebe und Aufmerksamkeit sich um dieses besonders schwache Kind kümmern. So ist es auch bei Gott. Unsere große, große Schwachheit zieht ihn an. Und ein Punkt, denke ich, muss auch noch genannt werden. Wir sind halt auch in großer Gefahr. Wie ist deine Mutter besorgt, wenn sie sieht, dass ihr Kind in Gefahr ist? Viel übertreiben ist da natürlich auch ein bisschen. Da braucht man schon auch Gottvertrauen, wenn man Kinder großzieht. Habe auch mal gelesen, bei, ich glaube, Agreda, dass es dann dort geheißen hat, diesen Offenbarungen von der Kirche empfohlen, dass natürlich auch die Babys, sagen wir mal, einen besonderen Schutz durch Gott und durch die Engel genießen. Das finde ich auch sehr tröstlich, dass man ein Baby nicht so 24/7 überwachen kann, dass da nie eine Gefahr auftreten könnte, wenn sie dann das Laufen anfangen und zack sind sie schon drei Räume weiter, machen irgendetwas. Aber weil das ja auch Gott weiß und Gott natürlich auch gerecht und gut ist, haben die Babys einen besonderen Schutz, besonders auch durch die Engel sicherlich. Was sagen die Heiligen zu dieser unbegreiflichen Liebe Gottes zu uns? Heilige Katharina von Siena, Kirchenlehrerin, Mitpatronin Europas, sagte: Unbegreifliche Liebe, du hast auf deine Geschöpfe geblickt und dich in sie verliebt, denn aus Liebe hast du sie erschaffen, aus Liebe hast du ihnen ein Sein gegeben, das fähig ist, dein ewiges Gut zu genießen, dann im Himmel. Heilige Irenäus sagt: Kirchenvater, bitte für uns, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Heiliger Augustinus sagt auch so etwas ganz Ähnliches. Heiliger Augustinus sagt auch, das ist doch so schön: Gott liebt jeden von uns so, als gäbe es aus uns niemanden sonst, dem er seine Liebe schenken könnte. Da sollte man auch ein bisschen mehr nachdenken über die Liebe Gottes zu uns, um dann auch mehr zur Gegenliebe motiviert zu werden. Dass nicht das eben an uns passiert, was man so oft hört oder was die Leute unausgesprochen eben antreibt, dass sie dann sagen: Ja, Gott interessiert sich nicht für mich, ich interessiere mich auch nicht für ihn, der Drops ist gelutscht, nichts ist falscher. Denken wir mal darüber nach, dass Gott mich so sehr liebt, als wenn es sonst keinen auf der Welt gäbe. Oder dann, der darf natürlich nie fehlen, der heilige Thomas von Aquin bittet für uns, dass Gott die Menschen liebt, sagt er, zeigt sich am deutlichsten darin, dass er nicht nur das Universum für sie eingerichtet hat, sondern selbst einer von ihnen werden wollte, um sie zu sich zu ziehen. Wem das mit der Dreifaltigkeit zu abstrakt ist, der kann ja sich den Jesus anschauen, der am Kreuz für uns stirbt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oder der kann ja auch zum Jesuskind gehen. Ich habe vorhin schon über die heilige Therese gesprochen, weil ich ein Buch über sie lese von Lisieux. Bitte für uns. Heilige Theresia vom Kinde Jesu und vom heiligen Antlitz und das Kind in der Krippe in Bethlehem, das vor Kälte zittert, der mächtige Gott, der Mensch geworden ist. Da ist dann wohl keiner abgeschreckt oder hat Berührungsängste, so hoffe und bete ich. Wir sehen, dass die Liebe Gottes zu uns unendlich groß ist und dass eben alles uns zum Besten gereichen wird. Wir wiederholen auch noch einmal hier, dass sogar das Leiden seinen Sinn hat, dass Gott das Leiden zulässt, um uns zu strafen, um uns zu bessern, um uns zu prüfen, um uns im Himmel reicher belohnen zu können. Im Leiden prüft Gott auch die Tugend, wie man das edle Metall im Feuer prüft. Da sind wir in sehr, sehr guter Gesellschaft. Der heilige Hiob, Tobias, mein Namenspatron, die Märtyrer. Die Gott lieb hat, prüft er. Die Gott lieb hat, sucht er heim, heißt es hier. Heilige Petrus von Alcantara hat ausgerufen: O glückliche Buße, die mir einen solchen Himmel verdient hat. Und viele Sünder, muss man sagen, aus der Kirchengeschichte, sind dann Heilige geworden, wären ohne Leiden nie gerettet worden. Das ist wirklich hier ein tiefer Gedanke. Da gibt es große, große Heilige, die waren ganz schlecht unterwegs und dann im Leiden haben sie sich bekehrt und ihr Leben eben komplett geändert. Und aus Sündern wurden Heilige, aus dem Saulus wurde der Paulus. Heilige Ignatius von Loyola bittet für uns, heilige Johannes von Gott, Schutzpatron auch der Kranken, der kranke Neuseilige, Camillus von Lelis, bitte für uns. Wir schließen diese Frage ab. Gott sorgt mit besonderer Liebe für die Menschen mit einem Ereignis aus dem Leben des heiligen Hieronymus. Auch ein sehr liebenswürdiger Heiliger, na, das sind sie alle. Große Individualisten auch sicherlich. Der heilige Hieronymus lebte in der Höhle zu Bethlehem, wo das Jesuskind zur Welt kam. Gestorben 420, 25 Jahre lang als Einsiedler. Einmal betete er dort in der heiligen Weihnacht folgenderweise zum Jesuskind: Liebes Jesuskind, wie soll ich dir es vergelten, dass du meiner Seligkeit willen in der Krippe so hart gelegen bist und so ungemein viel für mich gelitten hast? Hieronymus vernahm die Worte: Lob preise Gott, mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe. Da sprach der Heilige: Aber ich will dir doch etwas geben, liebes Kind. Ich will dir all mein Geld geben. Er hörte die Worte: Gib das Geld den armen Leuten, es ist so, als ob du es mir gegeben hättest. Zum dritten Mal sprach der heilige Mann: Ich will es tun, ich muss dir aber auch etwas geben, sonst sterbe ich vor Schmerz. Da vernahm er die Worte: Nun, so gib her deine Sünden, ich will sie wegtragen. Bei diesen Worten fing Hieronymus an zu weinen und sprach: Ach, liebes Kind, so nimm, was mein ist, und gib mir, was dein ist. Aus diesem Gespräch des heiligen Hieronymus mit dem Jesuskind sieht man die übergroße Liebe Gottes zu den Menschen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Ich darf Ihnen gerne noch den Segen Gottes wünschen und auch zusprechen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias, vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.